Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hallo, Henrik.
Ein Thema, was uns am Campus immer wieder begegnet, mit dem du beschäftigt bist, mit dem ich auch regelmäßig beschäftigt bin, ist das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen. Heute ist alles irgendwie nachhaltig. Jedes Unternehmen, jedes Produkt ist gefühlt grün. Und Frage, die wir mal diskutieren können und sollen, denn ich denke, da können wir mal ein bisschen tiefer einsteigen, ist Nachhaltigkeit, sind Nachhaltigkeitsstrategien in Unternehmen, ist das eine ehrliche Strategie? Meinen die das ernst oder machen die nur Greenwashing? Also ist das nur eine Plakette, die sich auf ihr Produkt kleben, um ihre Produkte zu verkaufen, aber in Wirklichkeit bleiben die schmutzig, schwarz, wie auch immer. Was hast du da für Erfahrungen?
Super spannende Frage und total relevant, insbesondere angesichts der ganzen regulatorischen Rahmenbedingungen, die sich um dieses Thema gerade entfalten. Und ich glaube, man kann es logischerweise, wie so oft, gar nicht so klar beantworten. Also man kann nicht sagen, die Unternehmen sind alle gar nicht nachhaltig, die machen nur Greenwashing, damit sie was verkaufen können. Ebenso wenig kann man das Gegenteil behaupten. Wahrscheinlich gibt es einen Haufen Unternehmen, die machen Greenwashing, die stellen sich viel, viel grüner und nachhaltiger dar, als sie in Wirklichkeit sind, weil es vielleicht auch gerade eine Mode ist und weil es viele Konsumenten gibt, die darauf abfahren. Aber es gibt unzählige Unternehmen, die im Hinblick auf diese Evolutionsstufe, wenn ich das so sagen kann, schon viel weiter sind und tatsächlich auch nachhaltig agieren, wirklich nachhaltig in dem Sinn sind. Ich glaube, dass das Schwierige daran ist, dass gar niemand so richtig weiß, was ist denn eigentlich nachhaltig? Weil wenn man das beurteilen will, bräuchte man ja irgendein Maß. Wenn ich sage, nachhaltig oder nicht, dann muss ich das irgendwie messen, wie eine Temperatur oder wie ein Geldbetrag oder irgendwie messbar und damit auch vergleichbar machen. Und das ist doch die Schwierigkeit, die wir gerade haben, dass das alles noch in Kinderschuhen steckt und ganz oft mit Annahmen versehen ist, die gar keiner so richtig beurteilen und einschätzen kann. Und die Vergleichbarkeit und damit auch ein faires Urteil am Ende des Tages erschweren oder manchmal sogar unmöglich machen. Ich glaube, das ist doch das Problem.
Genau, jetzt nochmal, weil du es gerade erwähnt hast, ne, die Frage nach der Definition. Ich habe jetzt gerade hier mal kurz im Duden nachgeguckt, was denn jetzt die Definition von Nachhaltigkeit ist. Und da sagt der Duden also eine für eine längere Zeit anhaltende Wirkung oder, und das ist dann schon die Anwendung, also einmal in der Forstwirtschaft, denn da ist, glaube ich, damals, ich weiß gar nicht, ich glaube im 17. oder 18. Jahrhundert, glaube ich, schon so das erste Mal oder zum ersten Mal dieser Begriff aufgekommen.
Ja, von Herrn von Karlowitz.
Ah, guck mal, ja, den hatte ich jetzt nicht parat. Also wir dürfen nicht mehr Holz fällen, als nachwachsen kann, beziehungsweise dann auf der ökologischen Ebene. Nachhaltigkeit ist ein Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren oder künftig wieder bereitgestellt werden kann. Also das ist so die Definition. Und das ist auch deswegen eigentlich ein ganz interessanter Begriff, denn ich weiß, dass ich mich damals am Umweltcampus beworben habe auf die Professur für die erneuerbaren Energien, hat mich die Kommission oder ein Mitglied aus der Kommission gefragt, was denn für mich die Definition von Nachhaltigkeit ist. Was eigentlich eine ganz spannende Frage ist, denn so richtig klar zu umreißen und auf den Punkt zu bringen, geht, glaube ich, gar nicht, weil für jeden ist nachhaltig immer hat man so leicht unterschiedliche Nuancen und so eine leicht unterschiedliche Einfärbung. Denn jetzt als Betriebswirt hast du, glaube ich, eine etwas andere Vorstellung von Nachhaltigkeit, als jetzt, wenn du Ökologe bist oder wenn du, wie ich jetzt, Physiker bin. Ne? Also ja. Physiker, Nachhaltigkeit. Ich habe, glaube ich, in meinem Studium nicht ein einziges Mal das Wort Nachhaltigkeit gehabt, denn Physik ist einfach. Ne? Also driften jetzt gleich direkt ins Philosophische ab, wollen wir aber gar nicht. Hast du denn Erfahrung jetzt mit so Nachhaltigkeitsthemen in Unternehmen, die dich da brauchen oder die mit dir da im Kontakt sind?
Ja, und zwar zunehmend. Du weißt ja, dass ich ab und zu auch Unternehmen berate. Und insbesondere bei mittelständischen Unternehmen rückt das Thema immer mehr in den Fokus. Und zwar, also das kann ich jetzt nur beurteilen aus den direkten Anknüpfungspunkten, die mich betreffen. Das ist einmal das Thema Finanzierung. Das steht bei ganz vielen Banken, also auch bei mittelständischen Banken. Da rede ich jetzt nicht nur von den großen weltweit agierenden Kreditinstituten, sondern tatsächlich auch bei den typischen Mittelstandsfinanzierern, bei den Sparkassen und den Volksbanken zum Beispiel, wird das Thema immer prominenter. Also die fangen schon an, ihre Kunden daraufhin zu hinterfragen oder sie auch zu motivieren, bei wesentlichen Investitionsentscheidungen ein Auge auf Nachhaltigkeitsaspekte zu werfen. Das ist erstens also Finanzierungsthemen, aber vor allem auch im Bereich Recruiting, weil alle inzwischen spüren, dass gerade eine Generation an den Markt kommt, also an den Arbeitsmarkt kommt, für die das Thema, wenn ich das so sagen kann, omnipräsent ist. Die das total wichtig finden, die sind damit sozusagen in ihrer am Ende ihrer Schulausbildung oder des Studiums sind die damit sehr, sehr häufig konfrontiert worden und befinden das als ganz wichtig und hinterfragen das bei den Unternehmen hier, wie nachhaltig bist denn du eigentlich? Und in beiden Fällen, die einen wollen es irgendwie messen und versuchen, ich sage das mit Absicht versuchen, weil noch ist es gar nicht so einfach, das in Finanzierungsverträge einzubetten. Und die anderen würden es gern sozusagen behaupten, um einen besseren Stand, in einem besseren Licht zu stehen bei potenziellen Bewerbern. Und in beiden Fällen ist natürlich die Versuchung groß, wenn man denkt, okay, desto nachhaltiger ich bin, desto besser geht's mir, desto mehr angesehen, desto leichter ist die Finanzierung, was auch immer. In beiden Fällen ist natürlich die Versuchung da, sich ein bisschen hübscher zu machen, als man in Wirklichkeit ist. Hm. Und letztlich ist es ja auch ein bisschen menschlich. Das versucht ja jeder in so einer Situation, in einem guten Licht zu stehen. Und jetzt fängt das Thema Greenwashing schon an. Und zu beurteilen, ob das jetzt nur ein bisschen übertrieben ist oder ob das wirklich richtig Greenwashing ist. Und unter Greenwashing würde ich jetzt verstehen, ich behaupte Dinge, die nicht so sind.
Ja.
Das ist ja nicht schwarz und weiß, das ist total grau. Das kann ja gar keiner richtig beurteilen. Dafür brauche ich die Maße. Und da passiert gerade ganz viel. Das habe ich ja eben schon gesagt. Ein ganz prominentes Beispiel dafür ist, das ist bestimmt vielen Hörern auch irgendwie zumindest als Begriff schon mal untergekommen, ist die sogenannte EU-Taxonomie-Verordnung. Das heißt, Unternehmen werden zukünftig gezwungen sein, bestimmte Nachhaltigkeitskriterien zu berichten. Das ist ein Prozess, der erst langsam losläuft. In Deutschland sind das erst derzeit ungefähr 500 Unternehmen, also sehr große kapitalmarktorientierte Unternehmen, die das betrifft, die jetzt anfangen müssen, über nachhaltigkeitsrelevante betriebswirtschaftliche Kennzahlen Bericht zu erstatten. Und das wird jetzt langsam aufgebaut. Es wird immer mehr Kennzahlen umfassen. Also das Berichtswesen wird jetzt stückweise immer größer, erstens. Und zweitens wird es auch immer mehr Unternehmen geben, die verpflichtet sind, solche Kennzahlen sozusagen zu veröffentlichen. Und das hört sich jetzt im ersten Schritt an, ah ja, super. Was, glaube ich, ganz oft unterschätzt wird, ist, dass es natürlich in den Unternehmen bis heute noch gar keine installierten Berichtsinstrumente gibt, um überhaupt in der Lage zu sein, diese Informationen zu liefern. Das ist womöglich bei großen börsennotierten Unternehmen, die schon seit vielen Jahren zum Beispiel Nachhaltigkeitsberichte freiwillig veröffentlichen, für die ist das wahrscheinlich eine Kleinigkeit. Die können das leisten. Die haben auch schon eine ganze Abteilung vielleicht aufgebaut und die haben Leute, die sich mit den relevanten Kennzahlen auskennen und die wissen, wie man die erfasst, wie man sie aggregiert und verarbeitet. Aber ich bin fast noch keinem einzigen Mittelständler begegnet, der auch nur annähernd eine Vorstellung hat, wie das mal funktionieren könnte und was er tun muss, um sozusagen da konform zu sein. Ich glaube, dass am Rand, da entsteht gerade ein gigantischer Beratungsmarkt. Wie schießen links und rechts Firmen aus dem Boden, die dir dabei helfen können, grün zu berichten, also Nachhaltigkeit zu berichten und zu veröffentlichen.
Genau, also die Beobachtung habe ich auch. Also einmal der Bedarf und zwar jetzt wirklich ernst gemeint, Nachhaltigkeit zu messen und dann auch darzustellen. Klar, das ist natürlich, hilft mir vielleicht auch im Markt oder im Wettbewerb, mich gegen andere Unternehmen durchzusetzen oder mich dann da besser darzustellen. Auf der technischen Seite ist es aber schon gar nicht so einfach zu definieren, was nehme ich denn jetzt in diese Betrachtung mit rein? Also ein einfaches Beispiel, mein Strom, ist der, wie grün ist mein Strom? Erster Schritt ist, also habe ich einen Ökostromtarif. Und in dieser Nachhaltigkeitsbetrachtung, da gibt es natürlich schon internationale Standards, die da geschaffen wurden, die sind aber nicht wirklich hart messbar, ne, wie jetzt, ich sag mal, so ein Gewinn. Den kannst du ja sehr genau ausrechnen als Unternehmen. Mhm. Oder wie viel Kilowattstunden Strom verbrauche ich? Das ist eine harte Zahl, aber diese Nachhaltigkeitskennzahlen, wie viel CO2 emitiere ich denn oder wie ist der CO2-Fußabdruck meines Unternehmens, meines Produkts? Da gibt es verschiedene Rechenwege, die alle richtig sind. Das Thema der Systemgrenzen, was nehme ich mit rein, was lasse ich mit raus? Und das macht eine Vergleichbarkeit so unendlich schwierig. Also wenn wir bei dem Beispiel des Ökostroms bleiben, also ich beziehe einfach einen Ökostromtarif. Ich kann so im Strommarkt mir einen Anbieter raus, der sagt, mein Strom ist grün. Da sind keine Emissionen drin. Kaufe ich einfach auf dem Strommarkt in Europa Photovoltaik-Windstrom ein. Damit ist der bilanziell grün. Tatsächlich ist es natürlich nicht, denn der Strom, der dann durch die Steckdose kommt, ist natürlich der Strommix von Deutschland oder streng genommen sogar von deiner Region, also wie wir hier in Rheinland-Pfalz, sind, was den physikalischen Strom angeht, wahrscheinlich relativ grün, weil wir Strom aus Cattenom bekommen, aus Frankreich, aus dem Kernkraftwerk. Der ist grün, aber da müsste man sagen, gut, aber dafür entstehen noch ein paar Uranabfälle, müsst du dann reinnehmen. Wenn du jetzt im Ruhrgebiet unterwegs bist, da gibt es halt immer noch ein paar Kohlekraftwerke. Und obwohl ich als Unternehmen im Ruhrgebiet einen Ökostromtarif habe, physikalisch bin ich daran schuld, dass ein Kohlekraftwerk läuft. Und das, also allein zu erklären, jemandem, der jetzt auch nicht aus dem technischen Bereich ist, das auszurechnen, das geht nicht. Das ist, also alle Wege, die du machst, sind mathematisch richtig und nichts stimmt so wirklich. Und das ist halt schon ein ganz großes Problem, warum auch dann das Greenwashing relativ einfach ist und warum dann auch Personen oder Beratungsunternehmen unterwegs sind, die von der Technik gar keine Ahnung haben, sondern mehr aus dem Marketingbereich kommen, die dir einfach eine grüne Plakette verkaufen, noch unterschreiben, Zertifikat. Und wenn es nachrechnet, muss man feststellen, ja, ihr habt richtig gerechnet, aber so kann man es nicht rechnen. Es gibt nur kein Verbot, es so zu rechnen. Und das macht diese Diskussion wahnsinnig schwierig und auch die Vergleichbarkeit wahnsinnig schwierig.
Also nicht nur das, also ich stimme dir in allen zu, sondern es schafft auch ein riesengroßes neues Regulierungsviech. Das ist Wahnsinn, was da, es ist wirklich verrückt, was gerade entsteht. Und man muss sich mal die Mühe machen und diese EU-Taxonomie-Verordnung angucken. Also das ist kein Zehnseiter, wird jetzt keinen überraschen hier. Das ist unfassbar komplex. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass viele Unternehmen ohne entsprechenden Expertenrat gar nicht in der Lage sind, das unkompliziert zu verarbeiten und dann anzuwenden. Und dann entsteht was, was ja auch wieder geprüft werden muss, wo jemand sagen muss, ja, stimmt, was der da behauptet. Und man muss sich auch hinterfragen, also da darf man auch mal fragen, ist es überhaupt der richtige Adressatenkreis? Ist das, was dann rauskommt, für die allermeisten Leute überhaupt verständlich? Ja. Also man kann sich ja mal ein beliebiges, was weiß ich, dann nimmt man sich halt mal von VW oder von der BASF oder so den EU-Taxonomie-Report, da gibt es ja gerade die Erstlinge auf dem Markt sozusagen. Den kann sich ja einfach mal jemand, der bei diesem Thema noch relativ unbeleckt ist, der kann den ja mal in die Hand nehmen und mal durchlesen und sich dann fragen, weiß ich jetzt Bescheid? Ja. Da garantiere ich dir, ganz oft wird der Fall oder die Antwort sein, nö, weiß ich immer noch nicht Bescheid. Weil das nicht einfach genug ist und weil das zu viel Interpretationsspielräume hat und das ist einfach nicht gut verdaulich. Ich persönlich glaube, du kennst meine Grundeinstellung, ich bin ja immer sehr, sehr marktliberal. Ich glaube, wenn wir gemeinsam daran arbeiten würden, CO2-Verbrauch richtig zu erfassen, wenn es dafür gute Regeln gäbe. Hm. Und wenn man dann auf ein zum Beispiel Europa oder im besten Fall natürlich weltweites System der CO2-Bepreisung steigen würde, dann würde der Markt das alles regeln. Das geht auch wahrscheinlich dann ruckzuck und ist effizient. Dann würde sich auch das einstellen, was wir uns alle mit klimaschützend und nachhaltig und so vorstellen. Das ist, glaube ich, viel, viel einfacher als Berichte, Kennzahlen über Kennzahlen und so weiter zu erschaffen, die vor allem ganz oft einfach nur um ihrer selbst erschaffen werden. Und das kann ja nicht die Lösung sein.
Ja, genau. Also wir können ja vielleicht mal nochmal den Schritt zurückgehen und überlegen, was ist eigentlich, also wie definiere ich eigentlich diese Nachhaltigkeit? Denn wenn jetzt dieses Reporting kommt und wir sind ja selber als Umweltcampus, wir sind ja, programmieren ja für uns immer, wir sind die grünste Hochschule Deutschlands, der größte Hochschulstandort Deutschlands und ich glaube, auf Platz 6 bei diesem Green Metric Ranking. Wir sind nachhaltig und agieren nachhaltig, aber da ist ja die Frage, wie definiere ich das? Ne? Also wo ziehe ich, und das habe ich vorhin schon diesen Begriff erwähnt, der Systemgrenzen. Und wie du sagst, ne, es ist, also am Ende geht es immer um die Bilanzierung der Treibhausgasemissionen und das ist dann in der Regel umgerechnet in die CO2-Emissionsäquivalente, ne? Weil man dann immer sagt, also wie groß ist dann mein Beitrag als Unternehmen bei der Klimaerwärmung? Und da ist halt eine Kohlendioxid ein Klimagas, aber Methan ist ein Gas, das so Faktor 25 bis 30-fach höheren oder größeren Schaden anrichtet. Und da gibt es ja noch mehr von solchen Stoffen, also Fluorkohlen, Wasserstoffe und so weiter. Und das abzugrenzen. Also tatsächlich gibt es ja so drei Scopes, die da definiert werden in diesem Greenhouse Gas Protocol, also auch ein internationaler Standard, der da geschaffen wird. Also einmal das, was du selber durch deine Tätigkeit erzeugst an Emissionen. Ne? Wenn du Gas verbrennst, kann man das sehr einfach machen. Oder wenn ich einen eigenen Fuhrpark habe, dann meine indirekten Emissionen, also ne, Strom. Oder wenn ich jetzt irgendwie Dampf für Prozesse brauche, der von einem anderen Unternehmen mir bereitgestellt wird. Und dann, das ist das Schwierigste, das sind dann die sogenannten Scope-3-Emissionen. Das ist alles, was vorgelagert und nachgelagerte Prozesse angeht. Also die Anfahrt der Mitarbeiter und Mitarbeiter zum Unternehmen, die muss ich streng genommen berücksichtigen. Die Dienstreisen, die gemacht werden. Und wenn man das mal jetzt auf den Umweltcampus oder auf die Hochschule bezieht, sind wir nicht gut, weil wir natürlich ne, Kontakte in die ganze Welt haben und da muss man mit dem Flugzeug fliegen. Ja. Und wir sind eine Hochschule, die Leute kommen im Auto, die Studierenden kommen im Auto. Andererseits muss man aufpassen, dass es nicht doppelt und dreifach zählt. Ne? Denn wir sind jetzt ja nicht für die persönlichen Carbon Footprints unserer Studierendenschaft verantwortlich. Und das sauber allein zu erfassen, das ist schon echt eine Herausforderung, und wie du gerade sagtest, vor allem für mittelständische Unternehmen, die gar kein professionelles Reporting-System haben oder gar kein
Computersystem. Ja, die schicken ihre Belege zum Steuerberater, damit das fürs Finanzamt fertig
wird. Genau, ne? Der klassische Belege. Schuhkarton mit den Quittungen. Und das ist ein echtes Problem, auch in der Herausforderung, die wir haben, wenn wir Unternehmen dort unterstützen, solche Konzepte zu entwickeln, da Grenzen zu ziehen, um das ehrlich zu machen. Denn da kannst du ganz leicht sagen, wir packen mal das rein, was uns passt, damit das schnell, schön und grün wird.
Mhm. Also gut, wir reden jetzt die ganze Zeit nur über einen Aspekt von Nachhaltigkeit, der wahrscheinlich auch vielleicht sogar der wichtigste ist, ja. Aber alle reden immer über ESG, ja. Wir haben immer nur die ganze Zeit jetzt das Thema E thematisiert. Es gibt natürlich noch soziale Aspekte und Compliance-Themen und so weiter, die alle auch ganz wichtig sind. Und ich glaube, gerade wenn ich an soziale Aspekte denke, das zu beurteilen, ob ich da jetzt besonders sozial arbeite oder nicht, also mir soll mal einer das Raster dafür zeigen, wie ich gut und schlecht sortiere. Also wie man ganz klar und auch fair für alle beurteilt, der ist jetzt sozial und der ist nicht so sozial.
Ja.
Das ist heute noch, das muss man mal wirklich ausdrücklich so sagen, oftmals sehr folkloristisch. Weil es einfach noch kein System gibt, mit dem man das ganz klar und nachvollziehbar für alle Adressaten geeignet, aber auch für die Unternehmen manageable umsetzen kann. Das ist einfach so. Da sind wir am Anfang einer Reise.
Ja, und wie du sagst, also das dann zu definieren, dass das für alle akzeptabel ist, nachvollziehbar ist, da produzierst du so ein Monstrum an Erläuterungen oder Normen, Regularien, das muss ja dann auch, und das ist ja dann die nächste Herausforderung, für alle Industriebereiche, alle Unternehmen funktionieren. Also vom Friseur über den Ölkonzern bis hin zu einer Bank. Also die müssen ja alle irgendwie in der Lage sein, ihre Nachhaltigkeit zu messen unter den Aspekten, sogar theoretisch dann der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Also das ist ja, welche Auswirkungen habe ich denn auf diese 17 Ziele? Und ja, also da entsteht etwas und ich möchte behaupten, ich habe keine Idee, wie man da einen Weg finden kann, dass das für alle gleich einfach zu messen ist. Denn ich glaube, das kannst du nicht sagen. So, wir haben einen Nachhaltigkeitsindex von 0 bis 100 und alle Unternehmen fallen darunter. Mhm. Ich glaube, das geht nicht, um es fair zu machen, um zu sagen, ist ein Friseur nachhaltiger als Shell oder Exxon?
Also glaube ich auch, das ist schwer. Und was ist die Lösung jetzt? Ja, wir stellen gerade ja nur fest, oh, alles schwierig, alles schwierig. Die Lösung kann ja nur sein, dass es wahrscheinlich auch noch mittelfristig unterschiedliche Ansätze gibt. Und dass die Leute halt versuchen, sich als zum Beispiel sozial im Umgang mit ihren Mitarbeitern im Rahmen ihrer Lieferketten zu präsentieren. Und es wird jetzt niemanden überraschen, da wird es auch schwarze Schafe geben. Logisch. Ja. Wird es da Firmen geben, die das Bild bunter malen, als es in Wirklichkeit ist. Da kann man jetzt mit dem Finger zeigen und laut aufschreien, aber ich glaube, das ist müßig. Das ist einfach ganz normal, das gibt es in jedem Bereich und das gibt es natürlich auch beim Nachhaltigkeitsbericht. Und ja, so ist es. Ja. Wenn das, was man dagegen tun kann, nur ist, Unternehmen mit noch mehr Regeln zu überwerfen, dann bin ich wahrscheinlich sogar dagegen persönlich. Weil ich glaube nicht, dass das, was sozusagen dann an Prozessen, an unternehmerischer Kreativität und Freiheit beschränkt wird, ob das ein adäquater Wert ist, den man dagegen stellen kann, bin ich mir nicht sicher.
Sehe ich genauso, denn das ist, wie gesagt, oder wie wir jetzt gerade schon diskutiert haben, mal ein regulatorisches Monstrum, weil du so viel erklären musst. Und es gibt ja jetzt schon so viele Regeln und Vorgaben, vor allem auch aus steuerlicher Sicht zum Beispiel, die du beachten musst. Also da kannst du einen komplett neuen Industriezweig der Nachhaltigkeitsberatung machen. Das kann ja nicht das Ziel sein, sondern idealerweise können die Unternehmen das mit einer Person im Unternehmen selber machen. Oder vielleicht, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, auch, also macht es mir der Steuerberater vielleicht, dass der sagt, ich weise euch auch noch euren Nachhaltigkeitsindex aus. Ich brauche die vier Kennzahlen, dann weise ich das aus. Oder das macht dann irgendwann der Computer, dass du es direkt aus dem Computersystem ziehen kannst. Nur dadurch, dass es halt so indifferent ist und auch so schlecht greifbar, ist das echt, also ich habe da keine Forschung, wie das aussehen kann. Ein Beispiel, wir sind jetzt gerade bei einer mittelständischen Bank, die uns vor einiger Zeit angesprochen haben, sie würden gerne auch nachhaltig agieren. Mhm. Und allein zu definieren, was das heißt denn eigentlich nachhaltig bei einer Bank? Also, dass sie sagen, wie groß ist mein CO2-Footprint bei einem Kredit, den ich vergebe an die Kundschaft? Das ist doch, ihr produziert doch gar keine Treibhausgasemissionen. Und das dann zu übertragen, dass sie das dann am Ende natürlich auch marketingtechnisch nutzen können, diese Informationen. Sie haben hier bei uns, kriegen Sie grüne Kredite, der kostet vielleicht ein Zehntel Prozentpunkt mehr, weil man halt vielleicht ausgleichen muss. Aber das darzustellen ist echt gar nicht so trivial. Da ist jetzt bei einem Kohlekraftwerk vermeintlich einfacher, aber selbst da auch die Frage ist, wo ziehe ich da die Grenze? Also wo ist meine Verantwortung als Kraftwerksbetreiber und wo hört die auf? Und für welche Emissionen kann ich vielleicht gar nichts? Also das wird noch spannend werden, aber ich denke, es ist ganz wichtig, denn wie du sagst, also wenn wir dann über diese CO2-Emissionsreduktionen nachdenken und das vor allem global hinkriegen, denn das muss unser Ziel sein, das wird noch eine Herausforderung, denn in Europa haben wir jetzt diese Taxonomie geschaffen, aber die gilt in Europa. Die hört an den Grenzen der EU auf und das ist dann schon nicht mehr Großbritannien. Und wie sieht es denn in den Ländern mit den großen Emissionen aus, nämlich USA, nämlich Russland, nämlich China, nämlich Indien? Und solange die nicht mitspielen, können wir noch so nachhaltig uns darstellen. Ich weiß nicht, hast du einen Einblick in den amerikanischen Markt zum Thema Nachhaltigkeit? Ist das da ein Thema?
Nicht genug, dass ich da jetzt ein gutes Urteil drüber fällen könnte. Nein.
Denn das wäre ja nochmal, ich habe das jetzt auch, im amerikanischen Markt sehe ich auch zu wenig. Ich denke auch in China, die agieren da auch komplett anders, auch weil die auch ihre, also marktpolitisch ja ganz anders agieren. Ich denke jetzt an diesen, haben die Amerikaner da ihr Subventionsprogramm genannt, da diese Green Bonds oder was die da ausgeben, um halt ihre grüne Wirtschaft zu stärken, zu subventionieren, also auch ein staatlicher Eingriff in den doch deutlich freieren Markt in den USA als in Europa, bei dem jetzt die deutschen Unternehmen anfangen zu zittern, weil es halt den Markt in den USA stärkt. Aber da gibt es halt nicht so richtig nachhaltig. Ne? Die definieren es etwas freier. Und dann, wenn du dann die europäische Nachhaltigkeit nicht vergleichen kannst, da tust du dich als europäisches Unternehmen direkt schwer, da auf dem globalen Markt Vorteile zu haben. Und, letzter Aspekt aus meiner Sicht dann auch noch, will das der globale Markt eigentlich?
Genau. Am Ende, einmal mehr, das Thema hat man bestimmt schon oft, am Ende steht ja immer der Kunde. Und der entscheidet, ob er das Produkt, was dann vielleicht mit einem Nachhaltigkeitsetikett versehen, ich sage EU-Taxonomie-konform oder nicht, produziert wurde, oder das halt ein paar Euro weniger kostet und in China unter mediokren Umständen hergestellt wurde. Und am Ende des Tages, und das sind ja die bösen Zungen, die das behaupten, wird damit für die europäischen Unternehmen sogar ein struktureller Wettbewerbsnachteil geschaffen. Wenngleich ich das nicht so krass sehe, weil ich schon denke, dass früher oder später das Thema überall auf der Welt sehr hohe Relevanz haben wird. Erstens, und wir in Europa damit vielleicht so eine Art Innovationsgewinn gerade haben, weil wir halt einmal mehr voranschreiten, auch weil wir uns das noch ein bisschen leisten können, das muss man ja auch dazu sagen, gibt es da schon Vorteile. Aber am Ende wird es der Kunde entscheiden mit seinem Griff zu dem Produkt. Und den muss man eigentlich überzeugen. Und an den müssten sich auch die ganzen Berichtsinstrumente nachher richten, der muss es verstehen und muss kapieren, welche Konsequenz eine in dem Sinn falsche Kaufentscheidung haben kann. Und dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Aber dort sind wir mit den Berichterstattungssystemen, die es heute gibt, noch nicht. Und ganz viele der besonders bewussten Kunden rufen ja auch ganz laut, und das ist ja auch der Titel der heutigen Sendung, oh, Verrat, Verrat, Greenwashing. Hm.
Also das, was ich persönlich ganz sinnvoll finde, mittlerweile hast du ja auch in Deutschland in den Supermärkten auf den Produkten, die du kaufen kannst, diese Ernährungsampel, ne, von Rot bis Grün. Einfach um sehr einfach und plakativ darzustellen, wie gesund oder ungesund ist ein Produkt.
Ja.
Weil ich jetzt persönlich nicht beurteilen kann, ob das Kaufentscheidungen beeinflusst, sicherlich ein bisschen. Aber streng genommen dürftest du dann halt keine Chips mehr essen, weil die einfach ungesund sind. Dann wissen wir auch, dass das ungesund ist. Und trotzdem tust du dann nur noch mal eine Tüte Chips in den Einkaufswagen. Wenn man da jetzt vielleicht, und ich denke, da wird es auch irgendwann mal hingehen in einigen Jahren, auch noch mal quasi eine Ampel für die Nachhaltigkeit des Produkts draufpackst, dann habe ich ja als Kunde, und das ist jetzt ganz, ganz einfach, im Supermarkt meine Kaufentscheidung, kaufe ich halt das nachhaltige Produkt, was vielleicht teurer ist, ist es mir das wert oder kaufe ich das nicht nachhaltige, weil es mir egal ist oder ich wirklich nur auf den Preis gucke. Wie du sagst, das ist wahrscheinlich, also jetzt kurzfristig wird es keinen globalen Wettbewerbsvorteil bringen, denn wenn ich jetzt meine Produkte nach Asien verkaufe oder in die USA und es da keinen interessiert, dann agiere ich am Markt vorbei. Aber mittel- bis langfristig, denke ich, ist das dieser Know-how-Vorsprung, den wir dann haben, so groß, dass wir dann wieder Vorteile haben. Wir brauchen jetzt vielleicht nur einen etwas längeren Atem in Europa oder in Deutschland. Müssen das Know-how aufbauen, müssen da vielleicht auch, ne, junge Menschen entsprechend ausbilden, damit die halt wissen, wie das geht, um dann unsere Hochtechnologie, die wir dann weiterentwickelt haben, wieder in die Welt zu tragen und dann vielleicht Menschen in Indien, in China oder sonst wo auf der Welt, in Brasilien zu erklären, was ist nachhaltig. Denn irgendwann auch da, ne, wieder deine marktliberale Sicht, der Markt wird es regeln, wenn die, also Klimafolgenkosten so hoch sind, dass wir sagen, boah, wäre ganz gut, wenn wir doch mal was tun würden, dann schlägt das Pendel halt um. Und dann geht es wahrscheinlich auch rasend schnell, dass alle Unternehmen global nicht nur Greenwashing betreiben, sondern wirklich echt nachhaltig agieren, weil sie feststellen, jetzt müssen wir, aber das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Das wird, glaube ich, ich sag mal, die nächsten 2, 3, 5 Jahre sehe ich das jetzt global auf dem Markt noch nicht, dass das ein Vorteil ist.
Ja.
Ich glaube, was ich auch schon gar nicht weiß, ist, wie das in Europa gesehen wird. Ob das, ne, wir haben immer so diesen deutschen Blick allein in Europa. Also denken Niederländer, denken Franzosen, denken Italiener so wie wir. Oder ist das wieder so dieser typische deutsche Blick? Ne? Denk an die Diskussion zur Einführung des Flaschenpfands. Ist das gut, ist das schlecht? Ne? Ein Riesenthema. Mhm. Trägt das zur Reduktion der Umweltverschmutzung bei, also anderes Thema. Aber dennoch sinnvoll. In anderen Ländern hast du einfach Plastikflaschen, ne? Also die landen dann wieder irgendwo und nicht da, wo sie hingehören. Also von daher. Aber ich glaube, also wir lassen es, glaube ich, mal so offen stehen, denn eine Antwort auf die Frage gibt es, glaube ich, nicht. Noch nicht. Also das können wir dann mal irgendwann später in unserer Podcast-Reihe wieder aufgreifen und mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt hat. Denn dass da eine hohe Dynamik drin ist, ist, glaube ich, unbestritten.
Das ist ja klar. Das ist, merken wir auch in der Ausbildung. Das ist ein interessantes, ganz großes Thema gerade. Aber wie ich das eben schon gesagt habe, ich bin davon überzeugt, wir sind ganz am Anfang der Reise und müssen mal schauen, wo uns die hinträgt.
Aber spannend, direkt von Anfang an mit dabei zu sein und auch da ganz wichtig, und das ist vielleicht dann auch interessant für die jungen Menschen, bei diesem Entwicklungsprozess einen Beitrag zu leisten, um da vielleicht Standards zu setzen, zu definieren, Methoden zu entwickeln, die dann vielleicht internationale Standards werden. Man sagen kann, ich habe meinen kleinen, bescheidenen Beitrag geleistet. Also ich glaube, das ist viel spannender, als wenn man fertige Rechenvorschriften hat, die ich einfach noch abarbeiten muss. Sondern noch kann man gestalten, vielleicht nochmal einen falschen Weg gehen und sagen, das war es nicht.
Ja, also eigentlich. Denk mal zurück, Henrik, wo du das gerade sagst, an die Sendung von vor 2 Wochen oder so, wo es darum ging, leisten die Hochschulen, die Profs irgendwelche Beiträge?
Ja.
Da wäre wieder einer.
Genau, das ist genau eine indirekte Wertschöpfung, ein sehr guter Aspekt, den wir ja vor kurzem hatten. Wir leisten einen langfristigen Erfolg oder Nutzen für die Volkswirtschaften dieser Welt, um die Welt besser zu machen. Ach, oh, guck mal, das ist ein schönes Schlusswort. Famous last words. Prima. Ich glaube, Christian, dann behalten wir das mit dem Hinterkopf für, legen das auf Wiedervorlage, wie das dann immer so neudeutsch heißt, und nehmen uns diesem Thema dann irgendwann nochmal an und gucken mal, wo wir sind. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge, wie man diese Nachhaltigkeit wirklich rechnen kann, wie da so der aktuelle Stand ist und welche Schwierigkeiten es da gibt. Da kann ich nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das in der ersten Boomphase der Photovoltaikbranche war mit den CO2-Einsparungen auch teilweise Wild West. Also interessant. Anderes Thema. Prima. Ich glaube, Christian, dann sind wir soweit durch mit dem Thema, haben es mal angerissen, angeteasert. Da kann ja jeder mal überlegen, was Nachhaltigkeit für einen persönlich bedeutet, wie nachhaltig man selber agiert oder Marktentscheidungen trifft. Und dann bedanke ich mich wieder, Christian, und wir sehen uns dann oder hören uns dann demnächst wieder.
Jawohl, danke fürs Organisieren und bis bald. Ciao.
Bis dann. Ciao. Wir werden uns in der nächsten Folge mal einem etwas anders gelagerten Thema nähern und widmen. Nämlich möchte einen Einblick in die Welt der Quantenmechanik oder der Quantenphysik geben. Eine Welt, die mit unserer normalen Welt, wie wir sie jeden Tag erleben, überhaupt nichts zu tun hat, obwohl wir ja alle aus kleinsten Teilchen, aus den Quanten bestehen. Aber diese Welt, in der diese kleinsten Teilchen, die Atome, die Elektronen und so weiter agieren, hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was wir so kennen und alltäglich erleben. Da möchte ich mal so einen Einblick geben aus Sicht eines Physikers, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie ist unsere Welt eigentlich aufgebaut, wie funktioniert die Physik dahinter. Das wollen wir uns in der nächsten Folge mal ein bisschen ansehen. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge zur Nachhaltigkeit. Bis zum nächsten Mal.